Radio Vorarlberg, Kultur.
Mit Martin Hartmann.
Vor bald 101 Jahren, am 24. März 1919, hat Karl I., der letzte Kaiser von Österreich-Ungarn, sein Reich verlassen. Der Erste Weltkrieg war verloren. Karl ging mit seiner Familie ins Schweizer Exil, und zwar mit dem Zug über den Grenzübergang Feldkirch. Der Schriftsteller Stefan Zweig war in die Gegenrichtung unterwegs und hat an dieser letzten Haltestelle vor der Grenze Kaiser Karl im Zug gesehen. So beschrieb es Zweig in seinen Memoiren »Die Welt von gestern«. Lange Zeit war nicht klar, hat Zweig diese Geschichte erfunden, teilweise erfunden, ein wenig ausgeschmückt, oder ist sie tatsächlich so passiert? Der Feldkircher Historiker Philipp Schöbi ist diesem Stück österreichischer Geschichte auf den Grund gegangen.
Also zuerst war einmal schon gar nicht klar, ob Zweig überhaupt an dem Tag eingereist war, als Kaiser Karl Österreich verließ. Und zum anderen war auch nicht geklärt, wenn er dann an diesem Tag wirklich einreiste, ob die beiden Züge einander wirklich begegnet seien. Nun zum Ersten. Ich habe neue Quellen entdeckt, zum Beispiel, dass Zweig am Tag vor seiner Einreise nach Österreich in Bux im Hotel Rätia übernachtet hat. Und dazu gibt es einen Brief, den er geschrieben hat von diesem Hotel Rätia aus an seinen Freund Romain Rolland, Literaturnobelpreisträger 1915, der erhalten geblieben ist. Und indem er eben seine Pläne offenbart, dass er am nächsten Tag, eben an diesem 24. März 1919, nach Österreich zurückkehren werde. Und damit ist mal sicher geklärt, dass er tatsächlich an diesem Tag einreiste. Das andere, da hat der Zufall mir in die Hände gespielt. Ich habe nämlich im Bludenzer Anzeiger vom 29. März 1919 eine Anzeige entdeckt, dass in diesem Monat, März 1919, wegen Kohlemangels nur sehr wenige Züge überhaupt verkehren. Zum Beispiel nur ein Zug von Bux nach Feldkirch und nur ein Zug von Vorarlberg in Richtung Tirol. Damit war schon einmal klar, welche Züge Zweig genommen haben muss. Nämlich diesen einzigen nach Feldkirch, der um 10.45 Uhr in Feldkirch ankam. Und dann muss er umgestiegen sein auf den Zug, der um 12 Uhr ungefähr fuhr, gegen Bludenz. Und der fahrplanmäßig 13.09 weitergefahren wäre gegen Innsbruck. Nun gibt es aber eine Schilderung über die Begegnung des Kaiserzugs mit einem Gegenzug in Bludenz. Und diese Begegnung ist mehrfach bezeugt, unter anderem auch vom Kaiser selber in seinen Erinnerungen und eben noch von anderen Quellen. Es gibt auch einen ganzen Aufsatz darüber von Franz Fröwis aus Bludenz, der diese Begegnung in Bludenz beschrieben hat. Und nachdem eben feststand, welcher Zug Zweig genommen haben muss, so war auch klar, dass diese Begegnung in Bludenz stattgefunden haben muss und nicht in Feldkirch, wie das Zweig in seinen Lebenserinnerungen geschildert hatte.
Bei der Rückkehr nach Österreich über die Grenzstation Feldkirch stand mir ein unvergessliches Erlebnis bevor. Schon beim Aussteigen hatte ich eine merkwürdige Unruhe bei den Grenzbeamten und Polizisten wahrgenommen. Es kam der Glockenschlag, der das Nahen eines Zuges ankündigte. Die Polizisten stellten sich auf, alle Beamten eilten aus ihren Verschlägen. Langsam, majestätisch rollte der Zug heran, ein Zug besonderer Art. Ein Salonzug. Die Lokomotive hielt an. Eine fühlbare Bewegung ging durch die Reihen der Wartenden. Ich wusste immer noch nicht, warum. Da erkannte ich hinter der Spiegelscheibe des Waggons hoch aufgerichtet Kaiser Karl, den letzten Kaiser von Österreich, und seine schwarz gekleidete Gemahlin, Kaiserin Zita. Ich schrak zusammen. Der letzte Kaiser von Österreich, der Erbe der habsburgischen Dynastie, die 700 Jahre das Land regiert, verließ sein Reich. Weil er die formelle Abdankung verweigerte, hatte die Republik seine Abreise erzwungen. Nun stand der hohe, ernste Mann am Fenster und sah zum letzten Mal die Berge, die Häuser, die Menschen seines Landes. Zitat Ende, Stefan Zweig in Die Welt von gestern.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum Zweig die Stadt gewechselt hat quasi?
Ja, es hat halt noch besser getönt quasi, wenn es wirklich die allerletzte Station des Kaisers gewesen wäre, wo er seinem Kaiser begegnet ist, nämlich in Feldkirch. Es war nicht so, von den Zeiten her schließt sich alles genau zusammen. Ich habe nämlich auch noch weitere Dokumente aus dem Schweizerischen Bundesarchiv, welche die Abfahrten dieser Züge belegen oder des Kaiserzugs belegen, und zwar, wie man das eben gewöhnt ist, von den Schweizern auf die Minute genau. Und das passt wirklich alles zusammen, dass eben die Begegnung in Bludenz stattgefunden hat.
Am 11. November 1919 unterschreibt Karl I., Kaiser von Österreich-Ungarn, widerstrebend den Verzicht auf jeglichen Anteil an den Staatsgeschäften in Deutsch-Österreich. Noch am selben Tag verlässt er mit seiner Familie Schönbrunn und geht nach Schloss Eckartsau im Marchfeld bei Wien. Dort unterschreibt er unter dem Druck ungarischer Adeliger auch den Verzicht auf die Staatsgeschäfte im ungarischen Teil der Monarchie. Für Karl waren diese Unterschriften erzwungen, er wollte wieder zurück an die Macht. Staatskanzler Karl Renner stellt ihn vor die Wahl. Erstens, auf alle Rechte verzichten und als einfacher Bürger in Österreich bleiben. Zweitens, die Abdankung verweigern und ins Exil gehen. Oder drittens, wenn keine dieser Möglichkeit gewählt wird, Haft. Karl entscheidet sich für das Exil. Auch auf Drängen des britischen Königs George V., der befürchtet, dass der Familie Karls dasselbe Schicksal wie der russischen Zarenfamilie droht, die Ermordung. So besteigen Kaiser Karl und Kaiserin Zita mit ihren Kindern Otto, Adelheid, Robert und Felix, Karls Mutter Erzherzogin Maria Josepha sowie ein paar Getreue am 23. März 1919 gegen 19 Uhr den kaiserlichen Hofzug. Die Reise geht Richtung Westen. Am 24. März fahren sie durch Vorarlberg zur Schweizer Grenze.
Warum wurde der Kaiserzug von den Schweizern so genau dokumentiert?
Kaiser Karl hat ja um Aufnahme gebeten, das heißt, es wurde eigentlich für ihn gebeten vom englischen König, dass die Schweiz ihn aufnehme, wenn er ins Exil gehen müsse. Und das wurde vom Schweizer Bundesrat bewilligt, unter gewissen Auflagen, nämlich dass sich Kaiser Karl in der Schweiz nicht politisch betätige. Und deshalb hat man das sehr sorgfältig behandelt. Man hat eigentlich zwei Delegationen an die Grenze geschickt. Einen Herrn Detendre nach Feldkirch und einen Herrn Borsinger nach Buchs, die beide übereinstimmend berichtet haben an den Bundesrat über diese Einreise des Kaisers. Der Kaiser sei übrigens, und da glaube ich nun einfach dem sehr seriösen Bericht des Berichts an den Bundesrat, der Kaiser sei in Buchs in Uniform ausgestiegen und habe sich dann bei der Weiterfahrt nach Staat, um dort im Schloss Wardeck erste Station zu machen mit seiner Familie, hat sich dann umgezogen und ist dann in Staat in Zivil ausgezogen. Das wird alles detailliert geschildert. Zweig schildert ja in seinen Erinnerungen, dass er den Kaiser in Zivil gesehen hätte. Das widerspricht auch der Schilderung des britischen Offiziers Strutt, der die ganze Reise organisierte und der in seinen Erinnerungen erwähnt hat, dass der Kaiser in allen Ehren ausreisen wollte und nicht wie ein Dieb in der Nacht und deshalb in Uniform gereist sei.
Kommen wir nochmal nach Bludenz zurück. Wenn Zweig den Kaiser so gut beobachten konnte, dann müssen die Züge ja entweder sehr langsam gefahren sein oder gestanden sein.
Ja, für den Kaiserzug gab es einen einfachen Grund, dass er gestanden haben muss in Bludenz, weil über den Arlberg war damals eine zusätzliche Lok nötig, die dann in Bludenz wieder abgehängt werden musste. Die Fahrzeiten damals waren übrigens etwa doppelt so hoch wie heute. Und es wird auch geschildert, dass der Zug, der dem Kaiserzug in Bludenz gewartet habe, eben warten musste und nicht fahrplanmäßig abfahren konnte, wegen dem Kaiserzug, der auf dem Arlberg entgegenkam. Und dann gibt es eben verschiedene Schilderungen, die mitteilen, dass der Kaiser diesen Leuten auch quasi zugewunken habe und dass er immer wieder quasi sich zeigen musste, um die Leute zu begrüßen, die durch puren Zufall ihrem Kaiser letztmals begegnet sind.
Stefan Zweig, Jahrgang 1881, ist untauglich und entgeht so dem Einsatz an der Front. Er arbeitet im Kriegsarchiv und bringt dort unter anderem auch Rainer Maria Rilke unter. Der Krieg ist für Zweig Massenpsychose. Er beginnt, beeinflusst etwa vom französischen Pazifisten Romain Rolland, seinen, wie er sagt, persönlichen Krieg zu beginnen, den Kampf gegen den Verrat der Vernunft an die aktuelle Massenleidenschaft. So schreibt er in die Welt von gestern. Und weiter: Von Anfang an glaubte ich nicht an den Sieg und wusste nur eines gewiss, dass selbst wenn er unter maßlosen Opfern errungen werden könnte, er diese Opfer nicht rechtfertige. Aber immer blieb ich allein unter all meinen Freunden mit solcher Mahnung. Und das wirre Siegesgeheul vor dem ersten Schuss, die Beuteverteilung vor der ersten Schlacht, ließ mich oft zweifeln, ob ich selbst wahnsinnig sei unter all diesen Klugen oder vielmehr allein grauenhaft wach inmitten ihrer Trunkenheit. Zitat Ende. 1917 wird Stefan Zweig vom Militärdienst erst beurlaubt, später ganz entlassen. Er zieht in die neutrale Schweiz nach Zürich, wo er als Korrespondent für die Wiener Neue Freie Presse arbeitet und veröffentlicht seine humanistische Meinung auch in der deutschsprachigen Zeitung Pestalozzi. 1919 kehrt Zweig nach Österreich zurück, und zwar genau an jenem 24. März, an dem Karl, der letzte Kaiser, mit seiner Familie ins Schweizer Exil geht. Herr Schöbi, Sie haben erwähnt, die Suche im Bludenzer Anzeiger in einer Tageszeitung, einer damaligen. Jetzt sind diese Zeitungen seit etwa 10 Jahren im Internet zugänglich als Faksimile-Ausgabe. Wäre Ihre Arbeit davor wesentlich erschwert gewesen, beziehungsweise hätte sie viel mehr Zeit in Anspruch genommen?
Ja, ich glaube eigentlich schon. Also diese Möglichkeit, über Anno auf diese Zeitungen zuzugreifen und zum Teil eben sogar mit Stichwortsuche systematisch vorzugehen, das erleichtert natürlich einem die Aufgabe unglaublich. Und ich meine eigentlich, gerade auf diese Anzeige mit diesen wenigen Zügen, die damals verkehrt waren in diesem Monat wegen Kohlemangels, auf die wäre ich vermutlich nicht gestoßen ohne diese Möglichkeit Anno.
Also es war ein Zufallsfund quasi?
Ja, diese Anzeige schon, ja. Und auch der Franz Fröwis, der über diese Begegnung geschrieben hatte, 1998 in einem Artikel, der hat damals noch gemeint, dass der Zug dann weitergefahren sei und in Feldkirch Stefan Zweig begegnet sei. Aus guten Gründen natürlich. Aber auch er hat damals die Zeitungen durchforstet und ist sogar bei direktem Zugriff auf diese Zeitungen, hat er diese Anzeige offenbar übersehen, aber das ist verständlich.
Wie hangelt man sich als quasi historischer Detektiv von Faktum zu Faktum? Also zum Beispiel, dass Zweig in dem von Ihnen angesprochenen Gasthaus übernachtet hat. Wie kommt man dann von da zum Briefwechsel mit Roland etc.?
Ja, da waren mir Leute in der Zweigforschung auch behilflich. Es gibt in der Schweiz eine Wissenschaftlerin, die eine Chronologie über Stefan Zweig erstellt hat, also über jeden Tag, wo es was zu berichten oder zu belegen gibt von Stefan Zweig, hat sie quasi eine Akte angelegt. Und die hat mich dann schlussendlich darauf hingewiesen, dass am Tag vorher es einen Brief gebe von Zweig aus diesem Hotel Rätsia.
Herr Schöbi, jetzt ist ja dieses spezielle Kapitel über diesen einen Tag zu Ende recherchiert. Ja? Also es gibt keine Fragen mehr, was diesen einen Tag anbelangt. Ist das für Sie ein Erfolg oder ist es schade, dass das gelöst ist jetzt?
Ja, ich habe ein Buch geschrieben über das literarische Feldkirch und da wusste ich das noch nicht, dass die Begegnung tatsächlich in Bludenz stattgefunden haben muss. Nun, ich habe insofern nichts Falsches geschrieben dort, als dass ich einfach Zweig zitiert habe. Und er beschreibt halt die Begegnung in Feldkirch. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn es tatsächlich so gewesen wäre, also auch wegen dem Buch. Aber jetzt ist es halt so und die Redlichkeit verlangt, dass man das auch so schreibt. Und ich denke, dass damit wirklich diese Sache erledigt ist, was mir übrigens auch der Leiter des Stefan-Zweig-Zentrums in Salzburg, Clemens Renoldner, auch so bestätigt hat. Diese Sache ist nun geklärt.
Sagt der Historiker Philipp Schöbi. Und zu finden ist der angesprochene Artikel in der Schriftenreihe der Rätikus-Gesellschaft, Band 80 mit dem Titel Vorarlberg und Europa, Feldkirch 2019.